Wir beten. Geliebter Vater, wir preisen dich für deine Güte, für deine Gnade, für deine Kraft, die in uns wirksam ist. Und so, o Herr, segne uns, segne dein Wort an uns zur Ehre deines Namens. Amen. Ein Missionar, er berichtete von einem Mann im Südwesten Indiens, an der sogenannten Malabar-Küste, der sich aufmachte und die verschiedenen Gelehrten und Priester der Region aufsuchte. Denn er hatte Gewissensbisse. Er wusste um so viele Dinge, die er falsch gemacht hat. Und er fragte sie, wie er seine Schuld loswerden kann. Was er tun muss, damit seine Sünden abgetan und abgewaschen werden können. Nun, die religiösen Männer, sie wiesen ihn an, dass er eiserne Nägel nehmen soll, die Spitzen mit einem Hammer etwas abstumpfen und diese Nägel dann durch seine Sandalen treiben soll. Und auf diesen Nägeln, auf diesen eisernen Nägeln in seinen Sandalen soll er dann barfuß die ganze Küste gut 700 Kilometer entlang laufen. Und wenn er zurückgekommen ist, wird er von all seiner Schuld befreit sein. Wenn er zu viel Blut verliert, oder körperlich so schwach wird, dass er das Bewusstsein verlieren könnte, dann soll er sich hinsetzen und auf Heilung oder Stärkung warten und dann seine Reise fortsetzen. Doch wenn er diese ganze Küste entlang gelaufen ist und genug Blut geflossen ist, dann werden seine Sünden bereinigt sein. Er macht sich auf den Weg. Unter großen Schmerzen, bis er irgendwann nicht mehr konnte, keinen einzigen Schritt, und im Schatten unter einem großen Baum ruhte er sich ein wenig aus. Zu dieser Zeit sammelten sich einige Menschen und ein Missionar stand auf und begann das Evangelium zu predigen, eben unter diesem Baum. Und so verkündete dieser Prediger, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller unserer Sünde. Und noch während der Predigt steht dieser Mann auf, wirft seine quälenden Foltersandalen weg und ruft laut aus, das ist es, was ich brauche. Das ist es, was ich will. Und er wurde ein treuer Zeuge dafür, dass durch den Glauben an Christus, sein Blut, das Blut Christi tatsächlich alle Sünden reinigt. In Apostelgeschichte 20, Vers 20 und 21, da berichtet der Apostel Paulus von seinem Missionsdienst, von dem, was er gepredigt hat damals in Ephesus, und als er die Ältesten der Gemeinde trifft in Milet, da sagt er zu ihnen, ihr wisst, wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündet und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, da ich sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Der Apostel, er fasst seinen Dienst zusammen, dass er sowohl öffentlich als auch privat, sowohl den Juden als auch den Heiden zwei Dinge verkündigte, die absolut wichtig sind, die absolut nützlich sind. Die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Und das sind nicht bloße Aussagen, die verkündigt werden, nicht bloß irgendwelche Tatsachen über Buße und Glaube oder irgendwelche besonderen Positionen in einer besonderen theologischen Kategorie, sondern es sind Aufforderungen. Wenn Paulus Buße und Glaube bezeugte, dann nicht als etwas, was er erlebt hat oder was informativ ist, sondern als etwas, wozu Gott in seinem Evangelium die Zuhörer aufruft. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Als etwas, was Gott von den Menschen fordert. Und darum heißt es auch in unserem kleinen Katechismus in der 89. Frage, was fordert Gott in seinem Evangelium von Sündern, um gerettet zu werden? Die Antwort lautet: Gott fordert in seinem Evangelium von Sündern Glauben an Jesus Christus und Buße zum Leben, um vor seinem Zorn, der ihrer Sünde gebührt, gerettet zu werden. In den beiden jetzt darauf folgenden Katechismusfragen geht es dann im Einzelnen darum, was ist Glaube und was ist Buße. Bei unserem heutigen Thema betrachten wir aber zunächst, inwiefern diese beiden Forderungen, Glaube und Buße, zusammengehören. Warum es so wichtig ist, dass sie verbunden sind. Wir hatten in der letzten Frage behandelt, dass wir die Rettung allein in Jesus Christus finden und jetzt diese Forderung des Evangeliums zum Glauben und zur Buße. In welchem Verhältnis stehen Glaube und Buße zueinander? Das ist die erste Frage, die wir uns heute stellen wollen. Denn in der neutestamentlichen Predigt finden wir diese beiden Aufforderungen nicht immer zusammen, sondern öfters lesen wir, dass zum Beispiel nur zur Buße aufgerufen wird. Johannes der Täufer, er ruft: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Oder Petrus predigt zu Pfingsten den betroffenen Hörern: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Paulus erklärt auf dem Areopag in Athen: Gott gebietet jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Aber als der Kerkermeister von Philippi Paulus und Silas fragt: Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Da antwortet Paulus: Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Hier ist plötzlich nur vom Glauben die Rede und nicht mehr von Buße. Doch auch die Reaktion auf die Bußpredigt, da lesen wir auf einmal von Glauben. Diejenigen, die das Wort von Petrus aufnahmen, von denen heißt es ein paar Verse später, die werden als die gläubig gewordenen beschrieben. Und auf dem Areopag, da ärgerten sich viele über die Rede von Paulus, als er von Buße und Gericht spricht. Doch dann heißt es, einige Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten. Ja, er ruft zu Buße auf und die Reaktion ist, sie glauben. Das Wort Gottes bezeugt uns also, dass Buße und Glaube zusammengehören. Selbst da, wo sie nicht direkt zusammen genannt werden. Wenn Buße gepredigt wird, dann ist der Glaube mitgemeint. Und wenn zum Glauben aufgerufen wird, dann ist die Buße mitgemeint. Buße impliziert also Glauben und Glauben impliziert Buße. Das eine kann nicht ohne das andere existieren. Aber gibt es vielleicht irgendwie eine Reihenfolge, die logischerweise vorkommen muss? Ist es erst die Sündenerkenntnis und Erneuerung der Buße, bevor ich anfangen kann zu glauben? Oder ist es das Vertrauen auf Christus im Glauben, was notwendig erst kommen muss, damit ich meine Sünden erkenne und Buße tue? Oder hat keines von beiden einen Vorrang? Professor John Murray erklärt, dass dieses Thema eine unnötige Frage aufwirft. Und das Beharren darauf, dass das eine vor dem anderen steht, sinnlos ist. Es gibt keine Priorität, schreibt er. Der Glaube, der zum Heil führt, ist ein bußfertiger Glaube. Und die Buße, die zum Leben führt, ist eine gläubige Buße. Der rettende Glaube ist von der Buße durchdrungen und die Buße ist vom rettenden Glauben durchdrungen. Darum gehören Buße und Glaube zusammen. Und wenn nur das eine genannt wird, wenn nur das eine erwähnt wird, ist doch das andere notwendigerweise mit gemeint. Dennoch sind Buße und Glaube nicht dasselbe, nicht einfach austauschbare Synonyme, sondern bei der Buße wird das Verhältnis des Menschen zur Sünde betrachtet und beim Glauben wird das Verhältnis des Menschen zu Jesus Christus gesehen. Aber der Mensch, der auf Christus vertraut, der sich zu Christus hinwendet, er wendet sich gleichzeitig von der Sünde ab. Der Mensch, der sich von der Sünde abwendet, er wendet sich gleichzeitig Christus zu. Indem er glaubt, tut er Buße. Und indem er Buße tut, glaubt er. Und darum predigt Jesus in Markus 1, Vers 14 und 15, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Doch damit wir Buße und Glaube nicht gedankenlos als aufeinanderfolgend verstehen, haben die Verfasser des Westminster-Katechismus und auch unsere baptistischen Vorväter im gleichen Zuge die Reihenfolge fast in einer ungewohnten Weise beschrieben. Glauben an Jesus Christus und Buße zu Gott. Es drängt uns sozusagen, über dieses Verhältnis zueinander nachzudenken. Zu sagen, okay, wenn das beides gefordert ist, wählen Sie hier eine Reihenfolge, die ungewohnter ist für uns, um deutlich zu machen, aber beides gehört zusammen. Und wir sollen nicht zu dem Ergebnis kommen, wir könnten ohne Glauben Buße tun. Sozusagen als eine Vorbereitung auf den Glauben, wie auch manche Christen es verstehen und auch in der Kirchengeschichte verstanden haben. Dass erstmal gewisse Zeichen der Buße, ein gewisses Maß an Werken notwendig ist, damit ich überhaupt das Evangelium hören darf oder damit ich überhaupt etwas über Christus erfahren kann und mir seine Gnade gepredigt werden kann, dass erst einmal ich zu Buße geführt werden muss. Oder dass wir ohne Buße an Christus glauben könnten. Beides gehört zusammen. Es sind beides Forderungen des Evangeliums, die nicht getrennt werden können. Deswegen ist es absolut nachvollziehbar und schlüssig, dass Paulus sagen kann, also diese beiden Dinge, die fassen meinen ganzen Dienst zusammen. Ich habe euch Buße und Glauben gepredigt. Und dennoch können wir sie in den nächsten beiden Katechismusfragen einzeln betrachten. Was ist mit Glauben gemeint? Und was ist konkret mit Buße gemeint? Was gehört dazu? Nun müssen wir eben diese notwendige Verbundenheit verstehen als die doppelte Forderung des Evangeliums. Und zweitens, in welchem Verhältnis stehen Glaube und Buße zum Evangelium? Denn hier stellt sich noch eine weitere Frage. Wie kann es eigentlich sein, dass Gott etwas von uns Sündern fordert? Und zwar nicht im Raum des Gesetzes, nicht im Rahmen eines Werkebundes, sondern im Raum des Evangeliums. Wie kann es sein, dass Gott etwas von uns fordert, die wir doch unter der Gnade sind? Ist das Evangelium nicht gerade die Botschaft, dass wir nicht durch unsere Werke, sondern nicht durch unser Leiden, nicht durch unser Bluten, wie dieser indische Mann, Vergebung empfangen, sondern allein aufgrund dessen, was Christus getan hat und bedeckt sind von seinem Blut, der all unsere Schuld bereinigt? Ja, das ist wahr. Doch weder Glaube noch Buße sind Werke des Menschen, mit denen wir etwas verdienen können, sondern es sind die von Gott erwählten Mittel, die uns mit Christus verbinden. Glauben und Buße sind notwendige Mittel, die uns mit Christus verbinden. Glaube und Buße sind keine Leistungen, die wir in eigener Kraft vorbringen können, und dennoch sind es Forderungen, die nicht außerhalb und ohne uns geschehen können, sondern in uns eine reale Verbindung mit Christus wirken. Jeder Gläubige ist zwar vor Grundlegung der Welt zum Heil bestimmt, erwählt von Gott, und durch Christi Opfer auf Golgatha bereits erkauft. Aber erst durch den Glauben wohnt Christus in unseren Herzen. Erst durch den Glauben haben wir die Gewissheit der Vergebung unserer Sünden. Erst durch den Glauben sind wir in dieser Gemeinschaft, dass wir wissen dürfen, wir haben Wohlgefallen bei dem Vater. Ohne Glauben haben wir keine Hoffnung des Heils, keine Gemeinschaft mit Christus, kein Anrecht an den Verheißungen, kein Wohlgefallen Gottes, keine Rechtfertigung und keinen Frieden vor Gott. Die Bibel ist ganz klar. Glauben ist absolut notwendig. Auch wenn es kein Werk ist, ist es eine Forderung, die Gott stellt, ohne die wir keine Gemeinschaft mit Christus haben und damit Anteil an dem Heil. Ebenso deutlich sagt Jesus in Lukas 13, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Wenn Glaube und Buße also nicht nur Forderungen Gottes sind, sondern notwendige Dinge, ohne die wir keine Gemeinschaft mit Christus und keinen Ausweg vor dem Zorn Gottes haben, inwiefern unterscheiden sich dann Glaube und Buße von den Werken, die diesem indischen Mann auferlegt wurden? Wie er quasi in all seiner Kraft, über seine Kraft hinaus etwas wirken musste, um irgendwie Vergebung zu bekommen. Und wir müssen hinzufügen, dass der natürliche Mensch in seiner eigenen Kraft weder zum wahren Glauben an den Herrn Jesus noch zur Buße zu Gott tatsächlich fähig ist. Das, was die Bibel als rettenden Glauben beschreibt und als wahre Buße zu Gott, ist etwas, was der Sünder in seinem natürlichen Zustand überhaupt nicht aufbringen kann. Nun, Glaube und Buße sind Forderungen des Evangeliums, ohne die wir niemals mit Christus, unserem einzigen Erlöser, verbunden sind. Aber Glaube und Buße sind wiederum beides Gnadenwirkungen Gottes im Menschen. Das, was Gott fordert, wirkt er in uns. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt in das Evangelium. Nun, das Erste, was kommt, ist Gottes Reich. Gottes Wirken. Jesus erklärt den Leuten, die fragen, was sie denn tun sollen, um die Forderungen Gottes zu erfüllen. Jesus antwortet ihnen in Johannes 6, Vers 29, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Gott wirkt diesen Glauben. Es ist ein Werk, ja, es ist ein Werk, aber ein Werk Gottes in uns. Glaube ist eine Gabe von Gott. In Epheser 2, Vers 8 heißt es, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Glaube ist das Instrument und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Gottes Gabe ist es. Ebenso die Buße. Denn die Christen in Jerusalem, sie staunten nach dem Bericht von Petrus, dass der römische Hauptmann Cornelius und seine Verwandten auch an Christus gläubig geworden sind und Gott das selbst bestätigt hat. Dann heißt es in Apostelgeschichte 11, Vers 18, als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten, dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Gott hat ihnen Buße gegeben, die so fern waren. Ja, es gibt eine Forderung, ohne die niemand gerettet wird. Glaube an den Herrn Jesus Christus und tue Buße von deinen Sünden. Sonst bleibt der Zorn Gottes auf dir. Sonst hast du nicht die Vergebung einer einzelnen Sünde. Sonst hast du kein Wohlgefallen bei Gott. Doch diese notwendigen und unverzichtbaren, noch trennbaren Forderungen sind das, was Gott durch den Heiligen Geist selbst in den Erwählten bewirkt. Und zwar durch die Predigt des Evangeliums. Ja, Gott gebraucht Mittel, Gott bestimmt Mittel und knüpft das Heil an Bedingungen. Die Bedingungen, die Christus außerhalb von uns erfüllt hat und die Anwendung des Geistes in uns in Glauben und Buße. Das sind die Bedingungen. Bedingungen, die Gott an uns und in uns und für uns erfüllt. Und obwohl Gott selbst es wirkt, gefällt es Gott, Glauben und Buße gerade durch die Predigt zu wirken, wo der Sünder zu dem aufgerufen wird, was er nicht kann. Glaube und tue Buße. So wie der verstorbene Lazarus gerufen wurde, Lazarus, ich sage dir, komm heraus. Und mit dem Aufruf kam auch die göttliche Kraft zum Leben. Um sichtbar zu machen, was für ein übernatürliches Werk der Herr an denen tut, denen er seine Gnade erweist. Lass mich schließen mit einem Gedicht, das entsprechend einer Vorlage von John Bunyan versucht habe, auch im Deutschen in einen Reim zu setzen. Lauf, Junge, lauf, ruft das Gesetz ohne Ende. Doch gibt uns dafür weder Füß noch Hände. Viel Besseres lässt das Evangelium erklingen. Es ruft aus, flieg und gibt uns Schwingen. Möge der Herr uns segnen. Amen. So schließen wir diesen Gottesdienst mit Gebet und Segen. Lasst uns beten. Unser Herr, wir danken dir für dein Wort, was uns so deutlich aufzeigt, was uns mangelt, dass keine Kraft in uns ist und noch nicht einmal unser eigenes, echtes Vermögen, das Gute zu wollen. Aber Herr, wir danken dir für deine Gnadenwirkung, die nicht nur einen Weg weist, wie wir gerettet werden können und nicht nur eine theoretische Möglichkeit gegeben hat, sondern Herr, dass du es bist, der uns zieht, dass du es bist, der Glauben wirkt und Buße zum Leben. Und Herr, wir bitten dich, nicht nur einmal in unserem Leben, wo wir dieses Glaubensleben begonnen haben, sondern Herr, dass du uns beständig immer wieder zu Christus hinführst, sodass wir uns von der Sünde abwenden. Oh Herr, dass unser Leben beständige Buße ist, weil wir beständig glauben. Und unsere Zuversicht, unser Vertrauen, unsere Kraft und unsere Hoffnung, unseren Trost in dir finden, Herr Jesus, der du alles vollbracht hast. Wir danken dir für deinen Geist, den du uns gegeben hast, der in uns wirksam ist. Und wir bitten dich, Herr, lass uns wachsen in dieser Erkenntnis, in der geistlichen Kraft. Lass uns wachsen im Glauben und fest in dir verwurzelt sein. Wir bitten dich in Jesu Namen. Amen. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseres Herrn Jesus, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.